Eine kleine Warnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Gewalt, Blut und Suizid. Wer möchte, kann diese Folge also überspringen.
Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge unterbrechen wir kurz die vielen Geschichten über Herakles, machen einen kleinen Schwenk nach Kalydon und schauen uns eine Handlung an, die sich parallel zur Herakles-Sage abspielt. Die Jagd nach dem kalydonischen Eber. Das Chaos und seine Kinder. Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Im grünen Kalydon herrscht Euneus. Mit seiner Frau Altaja hat Euneus zwei Kinder, von denen nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich seine eigenen sind. Doch er erkennt sie als seine eigenen an. Eine Tochter, Deianeira. Von ihr wird behauptet, dass ihre Mutter Altaja sie eigentlich mit Dionysos gezeugt habe. Deianeira müsst ihr euch für diese Folge jetzt nicht unbedingt merken, aber sie wird dann in der nächsten Folge für Herakles eine wichtige Rolle spielen. Und Altaja und Euneus haben auch einen Sohn, Meleagros. Meleagros ist so ein guter Krieger, dass man munkelt, er sei eigentlich der Sohn des Ares. Er wird zu einem bewunderten Helden. Doch ganz am Anfang, zu Meleagros Geburt, sieht es ganz im Gegenteil erst einmal sehr schlecht für ihn aus. Schon kurz nach seiner Geburt erscheinen am Wochenbett seiner Mutter Altaja die Moiren, die drei Schicksalsgöttinnen. Sie zeigen auf einen Holzscheit, der gerade in der Feuerstelle brennt. Der kleine Meleagros wird nur so lange leben, wie es dauert, dass dieser schon schwarze Holzscheit endgültig von den Flammen verbrannt wird. Altaja springt auf und nimmt, ohne sich um Hitze oder Verbrennungen zu kümmern, den Holzscheit aus dem Feuer, versteckt ihn und sagt niemandem, wo er ist. So wächst Meleagros zu dem tüchtigen Krieger heran, als der er bekannt wird. Es ist eine schöne Jugend zwischen den Obstbäumen der Haine von Kalydon. Das Land ist sehr fruchtbar, und jedes Jahr opfert König Euneus einen Teil der Ernte den Göttern, um ihnen zu danken. So opfert er zum Beispiel Dionysos etwas vom Wein, Demeter etwas vom Obst, und der Athene opfert Euneus etwas von seinem guten Olivenöl. Und normalerweise opfert er auch der Artemis. Nur dieses Jahr bekommt sie nichts. Die einen sagen, Euneus habe sie absichtlich vernachlässigt. Die anderen sagen, er habe bloß vergessen, der Artemis zu opfern. Ein fataler Fehler, denn er zieht den Zorn der Göttin der Jagd auf sich. Wütend schickt Artemis einen großen und wilden Eber mit dicken Borsten und großen Hauern, so groß wie die Stoßzähne von Elefanten, der die Gegend um Kalydon verwüstet. Niemand schafft es, das Untier einzufangen oder gar zu erlegen, im Gegenteil. Der Eber reißt viele Tiere und Menschen in den Tod. Wie es bei Homer heißt, er schickt sie ins traurige Feuer. womit wohl das Feuer des Hades gemeint ist. Um den wilden Eber zu fangen, trommeln Oinios und Meleagros die größten Helden und Jäger Griechenlands zusammen, die mit ihren Waffen und Jagdhunden zahlreich ins Land strömen. Alle gemeinsam wollen sie den kalidonischen Eber jagen. Wer ihn erlegt, bekommt das Fell des Ebers als Trophäe. Und es nehmen wahrlich große Helden teil. Ich kann jetzt nicht alle Namen nennen, die Liste ist einfach viel zu lang. Neben Meleagros selbst sind darunter Theseus, Castor und Pollux, Jason, Peirithoos, viele von denen ihr in diesem Podcast schon gehört habt und viele von denen ihr noch hören werdet. Auch kommen die Testiaden, einige Verwandte der kalidonischen Königsfamilie. Sie sind die Brüder von Meleagros Mutter, Alkyone. Und auch eine Frau nimmt an der Jagd teil, Atalante. Atalante ist eine ganz besondere Frau. Als Atalante in Arkadien geboren wird, setzt ihr Vater sie namenlos in der Wildnis aus, weil er keine Tochter, sondern ausschließlich Söhne haben will. Eine Bärin, deren Junge von Jägern erfasst worden sind, findet die Kleine schutzlos und behandelt sie wie einen Ersatz für ihre Jungen, ganz so, als sei sie ihr Bärenkind. Sie nährt sie mit der sonst überschüssigen Milch und beschützt sie. Doch eben die Jäger, die die Bärenkinder auf dem Gewissen haben, folgen seitdem der Bärin auf Schritt und Tritt und sie beobachten besorgt das Menschenkind bei dem Tier. Und eines Tages, als die Bärin auf ihre übliche Jagd- und Futtersuche geht, wird das Mädchen von den Jägern gestohlen. Von ihnen erhält Atalante ihren Namen und von da an wächst sie bei den Jägern auf. Als Atalante sich ihrem Frausein bewusst wird, meidet sie mehr und mehr die Männer. Sie schwört, ihre Jungfräulichkeit zu wahren, sucht die Einsamkeit und zieht, stets bewaffnet, jagend durch die Wälder. Sie will allein leben und sucht sich im höchsten bewaldeten Gebirge Arkadiens in einer Schlucht einen Unterschlupf, wo im Schatten der hohen Eichen und Kiefern einige Bäche fließen und sie genügend Wasser für ihre Versorgung findet. Aelian beschreibt diesen Ort sehr schön. Am Grunde der Schlucht befindet sich eine große und sehr tiefe Höhle, deren Eingang durch einen steilen Abhang geschützt ist. Efeu umrankt die Höhle, das Efeu schlingt sich sanft um die Bäume und klettert an ihnen empor. Im weichen, tiefen Gras wachsen Krokusse, begleitet von Hyazinthen und Blumen in vielen anderen Farben, die nicht nur ein Fest für die Augen sind. Ihr Duft erfüllt die Luft. Insgesamt herrscht eine festliche Atmosphäre und man kann sich am Duft erfreuen. Es gibt viele Lorbeerbäume, deren immergrüne Blätter angenehm anzusehen sind, und Weinstöcke mit sehr üppigen Trauben gedeihen vor der Höhle als Beweis für Atalantes Fleiß. Ein kontinuierlicher Wasserstrom fließt vorbei. Rein im Aussehen und kalt, zu urteilen nach dem Gefühl und der Wirkung des Trinkens. Er fließt in großzügiger und verschwenderischer Menge, bewässert die Bäume mit einem unerschöpflichen Strom, der zu ihrer Kraft beiträgt. Atalante schläft auf den Fellen der Tiere, die sie bei der Jagd gefangen hat. Sie lebt von ihrem Fleisch und trinkt das frische Wasser. Sie trägt einfache Kleider in einem Stil, der dem Beispiel der Artemis in nichts nachsteht. Sie beansprucht die Göttin als ihr Vorbild, sowohl in dieser Hinsicht als auch in ihrem Wunsch, Jungfrau zu bleiben. Atalante ist sehr schnell zu Fuß und kein wildes Tier und kein Mann mit Absichten auf sie kann ihr entkommen. Und wenn sie flieht, kann sie niemand fangen. Es sind nicht nur diejenigen, die sie sehen, die sich in sie verlieben. Mittlerweile gewinnt allein ihr Ruf, Liebhaber. Und dann beschreibt Aelian noch Atalantes unglaubliche Schönheit, irgendwo zwischen männlich und weiblich. ihren feurigen Blick, ihre Intelligenz. Nicht zart ist sie, sondern groß und durchtrainiert von der Jagd. Sie hat goldenes Haar und von der Sonne gerötete Haut. Wunderschön und furchteinflößend bringt Atalante die wenigen Männer, denen sie begegnet, dazu, den Blick vor ihr zu senken. Die meiste Zeit verbringt sie allein in ihrer Schlucht. Aber natürlich versuchen es einige trotzdem, sich an ihr zu vergreifen. Zum Beispiel wird sie eines Mitternachts von zwei Kentauren namens Roikos und Hylaios aufgesucht. Atalante hört die Kentauren lange, bevor sie sie sieht. Geräuschvoll dringen sie zu Atalantes Höhle vor, mit lautem Hufgetrappel, das in der Schlucht widerhallt. Jeder der beiden Kentauren hat eine lodernde Fackel aus Kiefernholz in der Hand und brennt auf seinem Weg die Blätter der Bäume ab. Atalante hört sie lachen und gröhlend nach ihr rufen. Es ist klar, dass die beiden es auf sie abgesehen haben. Kühl spannt Atalante ihren Bogen, wartet, dass der erste Kentaur sich zeigt, schießt und trifft ihn direkt. Er liegt am Boden. Der andere Kentaur rückt weiter vor, nicht mehr gröhlend und lachend, vielmehr feindlich und wütend. Entschlossen, seinen Begleiter zu verteidigen und seinen Zorn über Atalante zu entladen. Aber er hat keine Chance. Auch ihn durchbohrt ein Pfeil. Das also ist Atalante, die nun in Kalidon an der Jagd teilnehmen will. Und das stößt den anderen angereisten Helden der kalidonischen Jagd aber bitter auf. Eine Frau soll mit ihnen jagen? Einer von ihnen protestiert besonders laut. Ankaios, ein Mann aus Arkadien, der für die Jagd seine Doppelaxt mitgebracht hat. Niemals jage ich neben einer Frau. Der Königssohn Meleagros aber hat sich ein wenig in Atalante verliebt. Meleagros besteht also darauf, dass Atalante mitkommt und überzeugt die anderen Männer davon, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, eine Frau mit auf die Jagd zu nehmen. Nachdem die Helden sich 10 Tage lang von König Oinios bewirtet haben lassen, fühlen sie sich endlich bereit. Als die Jagd losgeht, streckt Ankaios seine Doppelaxt in die Höhe und ruft: Schaut, wie weit die Waffen eines Mannes die einer Frau übertreffen, und überlasst mir diese Aufgabe. Auch wenn Artemis ihre schützende Hand über den Eber legt, meine Waffe trotz dem Willen der Göttin und wird das Tier schon erlegen. Ankaios, Ankaios, Hochmut kommt vor dem Fall. Lange stellen die vielen Helden dem Eber nach, bis sie es schaffen, das riesige Tier zu umzingeln. Alle schießen, keiner trifft, auch nicht Ankaios mit seiner Doppelaxt. Stattdessen dreht die Situation sich für ihn um. Er wird vom Jäger zum Gejagten. Die Hauer des Ebers durchbohren Ankaios Leiste. Er blutet heftig, seine Eingeweide breiten sich über den Waldboden aus und er stirbt kläglich in seinem Blut. Es ist kein einfaches Unterfangen und auch einige andere Helden machen keine besonders gute Figur bei der Jagd nach dem kalidonischen Eber. Ein junger Mann namens Peleus wirft seinen Speer, verfehlt den Eber, der Speer zischt am Tier vorbei und trifft stattdessen Eurytion, Peleus' eigenen Schwiegervater. Die erste, die es endlich schafft, den Eber zu verwunden, ist natürlich ausgerechnet Atalante. Sie trifft den Eber mit ihrem Pfeil in den Rücken. Meleagros, der nicht weit von ihr steht, verpasst dem Tier dann den Todesstoß in die Flanke. Meleagros hat also offiziell gesiegt. Doch er erkennt an, dass Atalante ebenfalls beteiligt war und überlässt ihr gern, ganz galant, die Siegestrophäe. Atalante darf das Fell des kalidonischen Ebers mit nach Hause nehmen. Doch das gefällt den anderen Helden natürlich wieder gar nicht. Ankaios ist zwar tot, aber die anderen sind stark in ihrer Männlichkeit verletzt und auch die Testiaden, die Onkel des Meleagros, mischen sich ein. Es sei nicht rechtens geradezu schändlich, dass ausgerechnet eine fremde Frau das Fell bekommt, wenn doch so viele gute Männer den weiten Weg auf sich genommen haben. Wenn du, Meleagros, deinen Preis nicht annehmen willst, dann haben vor dem Weibsbild ja wohl wir, deine Onkel, die Brüder deiner Mutter, ein Blutsrecht auf die Trophäe. Meleagros will nichts davon wissen, also lauern die Männer Atalante auf ihrem Heimweg auf und nehmen ihr das Fell mit Gewalt wieder ab. Als Meleagros davon erfährt, bringt er seine Onkel in glühendem Zorn um und überreicht Atalante erneut ihre Trophäe. Die Leichen der Testiaden werden zu Meleagros Mutter, Altaja, gebracht. Sie trauert sehr um ihre Brüder und will es erst nicht glauben, als man ihr sagt, dass Meleagros der Mörder sei. Ihr eigenes Kind hat ihre Brüder getötet, um einer Fremden einen Gefallen zu tun? Völlig aufgelöst geht sie durch ihr Haus. Dann erinnert sie sich an Meleagros Geburt. Er hat schon über seine Bestimmung hinausleben dürfen. Das hat sie nun davon, mit dem Schicksal zu spielen. Altaja geht zu dem Versteck, in dem sie über all die Jahre den alten Holzscheit der Mäuren verborgen hat. Sie geht damit zur Feuerstelle und zündet ihn an. Meleagros bricht auf der Stelle zusammen. Gemeinsam mit den Flammen lodert langsam ein unbändiger Schmerz in ihm auf. Und als das Feuer erlischt, erlischt auch Meleagros. Seine Mutter Altaja wird bald so sehr von ihrer Schuld zerfressen, dass auch sie ihrem Leben ein Ende macht. Hier könnte ich die Folge nun beenden, aber das wäre ein etwas zu trauriges Ende. Und nun sind wir schon einmal dabei, uns andere Sagen als den Herakles-Mythos anzuschauen. Also will ich euch noch eine Geschichte zu Atalante erzählen. Atalante befragt ein Orakel darüber, ob es für sie nützlich sei, zu heiraten. Und das Orakel sagt ihr: Ein Ehemann, Atalante, wird dir nur schaden. Zu deinem eigenen Wohl solltest du den Bund der Ehe vermeiden, aber du wirst deinem Schaden nicht entgehen, und während du noch lebst, wirst du dich selbst verlieren. Atalante schaudert es bei diesen Worten. Sie lebt weiter allein und zurückgezogen im Wald. Doch man findet sie. Viele junge Männer kommen verliebt zu dieser spannenden Frau, um ihre Hand anzuhalten. Atalante wimmelt sie ab, doch sie kommen immer wieder, ganze Gruppen von Männern. Da hat Atalante genug. Ihr wollt mich heiraten? Nun gut. Der mich zuerst in einem Wettlauf besiegt, soll mein Ehemann werden. Aber diejenigen, die gegen mich verlieren, müssen mit dem Tod bezahlen. Das ist meine Bedingung. Atalante dachte, die meisten so abwimmeln zu können, doch sie täuscht sich. Einige risikofreudige junge Freier bleiben und nehmen tatsächlich am Wettstreit teil, trotz der grausamen Spielregeln. Und so tritt ein junger Mann nach dem anderen gegen Atalante an, und jedes Mal läuft Atalante als Erste durchs Ziel, wird mit einem Blumenkranz geschmückt und tötet dann den Verlierer. Währenddessen kommt ein weiterer junger Mann dazu. Und als man ihm erklärt, was hier vorgeht, da kann er kaum glauben, dass jemand so etwas mit sich machen lässt, für die Liebe einer Frau. Er heißt Hippomenes. Und da rennt Atalante an ihm vorbei. Und auch wenn sie so schnell rennt, dass er nur einen kurzen Blick auf sie erhaschen kann, ist er sofort umgestimmt. Plötzlich hofft er, dass die Männer bloß alle verlieren, damit er sein Glück versuchen kann. Hippomenes stammt von einem Gott ab. Er ist ein Enkel des Poseidon und rechnet sich also einige Chancen aus. Aber bevor es losgeht, betet er zu Aphrodite. Bitte, o Königin der Liebe, hilf meinem Wagemut und lächle der Liebe zu, die du in mir entfacht hast. Und tatsächlich erhört Aphrodite sein Gebet. Nimm diese 3 golden glänzenden Äpfel und vertraue, Sie werden deine Gegnerin zur Genüge ablenken. Dann ist Hippomenes an der Reihe. Sie laufen los. Atalante und Hippomenes sind die meiste Zeit fast gleich auf, nur um weniges ist Atalante schneller. Hippomenes beginnt zu keuchen, erschöpft greift er nach einem der goldenen Äpfel und wirft ihn in Atalantes Blickfeld. Sie verlangsamt ihren Schritt, schaut sich die Frucht an. Noch nie hat sie so einen goldglänzenden Apfel gesehen. Fasziniert hebt Atalante den Apfel auf. Hippomenes läuft an ihr vorbei. Atalante nimmt die Verfolgung wieder auf und überholt Hippomenes wieder. Das gleiche Spiel passiert mit dem zweiten Apfel und kurz vorm Ende der Strecke wirft Hippomenes den letzten Apfel so weit und in einem solchen Winkel, dass, wenn Atalante ihn ebenfalls aufhebt, er eindeutig gewinnen würde. Atalante ist nicht dumm. Sie zögert. Aphrodite hilft aus. Sie steigert die Anziehungskraft des dritten Apfels und zwingt Atalante förmlich auf den Umweg. Und gleichzeitig lässt Aphrodite die zwei Äpfel, die Atalante bereits in ihren Händen hält, sehr schwer werden, ganz plötzlich. Durch den Umweg und das Gewicht verlangsamt, kommt Atalante erst nach Hippomenes ins Ziel. Doch dann macht Hippomenes einen großen Fehler. Er bedankt sich nicht ordentlich bei Aphrodite. Stattdessen suchen sich Atalante und er einen schattigen Platz in der Nähe eines Tempels, nicht weit von der Ziellinie entfernt. Hierhin ziehen sie sich zurück und verschnaufen von dem anstrengenden Wettlauf. Und da rächt sich Aphrodite. Sie entfacht ein plötzliches, unkontrolliertes Begehren in Atalante und Hippomenes und lässt es so weit anschwellen, dass die beiden wie Magnete voneinander angezogen werden. Nicht weit von dem Tempel, in einer heiligen Höhle, in der einige hölzerne Bildnisse der Götter stehen, entlädt sich die Leidenschaft und Atalante und Hippomenes entweihen den heiligen Ort. Die Götter sind entsetzt. Kybele, eine große Göttin, die auch die große Mutter genannt wird, schlägt vor, dass man die Frevler in den Styx wirft. Aber die Strafe scheint den Göttern nicht passend, zu einfach. Stattdessen werden Atalante und Hippomenes, die sich hier wie wilde Tiere verhalten haben, auch in wilde Tiere verwandelt. Peu à peu werden ihre Hälse von einer gelben Mähne bedeckt. Ihre Finger biegen sich langsam zu Krallen, ihre Arme werden zu Vorderbeinen und mit ihren langen, dünnen Schwänzen fegen sie leicht über den Boden. Ihr Blick wird zuweilen blutrünstig und anstelle von Worten dringt nur noch ein Knurren aus ihren Kehlen. Von nun an durchstreifen Atalante und Hippomenes als Löwen die Wälder, von allen gefürchtet. Außer vielleicht von dem einen Helden, dessen Geschichte wir in der nächsten Folge wieder aufgreifen. Wer mir auf Instagram oder auf Steady folgt, hat es sicher mitbekommen. Es war gar nicht so leicht, die heutige Folge auszubrüten. Erst habe ich eine andere Folge geschrieben, um mit dem Herakles-Mythos weiterzumachen, aber das passte dann irgendwie nicht. Ich musste diese Geschichte vorher noch erzählen. So kam es dann also zu dieser Folge. In der nächsten Folge geht es also weiter mit Herakles und mit einigen Frauen, unter anderem Deianeira, deren kalidonische Familie ihr heute kennengelernt habt, und die Herakles unabsichtlich großes Leid antun wird. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Hier erstmal einen großen Dank an alle Unterstützer auf PayPal: Silja, Ulrike, Patrick, Aina, Luise, Andreas, Sandy, Henrik, Björn, Nicole, David, Wolfram, Tijana, Dirk und Oliver. Und auf Steady: Sabine, Claudia, Stina, Sven, noch ein Sven, Christian, Florian, Jens, Nikolas, Annette, Stefan, Ingo, Helmut, Monika, Aline und Lena. Die Steady-Mitglieder können hier noch ein wenig weiterhören. Für alle anderen geht es dann in der nächsten Folge weiter. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.